Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wer jetzt darauf gehofft hat, dass sich die Zeit, die wir am Anfang verloren haben, wieder reinholen können, der muss sich wahrscheinlich enttäuschen. Ich habe heute doch viel zu sagen. Und es ist aber auch gut, dass wir uns dem Thema widmen und überhaupt uns über Gottes Wort Gedanken machen, wenn Gott zu uns spricht. Und das ist auch gut, dass wir da ja Zeit damit zu verbringen. Es geht heute um das Wesen von großzügigen Geben. Bisher habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich schon so ein bisschen was Unangenehmes, über Spenden zu sprechen. Zum einen, wir sind hier im Schwabenländle und klassischerweise spricht man hier eigentlich nicht um Geld, sondern man hat es einfach nur, aber drüber reden, nee, das ist eigentlich nicht so das Ding der Schwaben. Und natürlich wollen wir jetzt auch nicht als Gemeinde irgendwie so den Eindruck machen, ja, wir sind wie so eine Art Sekte, die versucht, den Menschen das letzte Geld aus den Taschen zu ziehen. Ja, aber als ich mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht hatte und eigentlich schon noch kurz im Nachdenken, war eigentlich klar, okay, die beiden Einwände kann ich getrost auf die Seite schieben und es ist wichtig und sogar notwendig, auch über das Geben zu predigen. Ich meine, ein Grund ist sicherlich der, dass es selber in der Bibel sehr häufig vorkommt. Es gibt über 2000 Verse, die ja von Geben oder auch von Besitz und wie wir mit Besitz umgehen handeln. Und wir wollen nun mal den ganzen Ratschluss Gottes predigen. Und deswegen gehört da sicherlich eben auch der Umgang mit Geld und mit Besitz dazu. Zum anderen ist es so, wenn man sich die Reden von Jesus anschaut, sind ungefähr oder eigentlich mehr als 10% der Aussagen, die Jesus trifft, stehen in einem direkten oder zumindest indirekten Zusammenhang mit Geld. Und ich denke, deswegen ist es so wichtig und noch viel wichtiger ist, und das ist mir auch mal bei der Predigt von Markus, die er bei Philipper 4 gehalten hat, bewusst geworden, dass ihr großzügiges Geben für uns persönlich als Kinder Gottes wichtig ist, weil wir ja im Dienen und im Geben selber den größten Segen erfahren und weil Geben eben ein wichtiger Bestandteil auch der Heiligung ist und es dient dazu, dass wir im Glauben und auch im Vertrauen auf Gott wachsen. Und ich denke, es wird uns viel weggenommen an Segen und an Wachstum, wenn wir eben nicht die Möglichkeit hätten, auch großzügig zu geben. Und das wäre eben auch einer der Gründe, wir kommen später im Predigtext darauf, wo die Mazedonier wirklich darauf beharrt hatten, etwas geben zu dürfen, obwohl sie selber so Not litten. Bevor wir aber jetzt in den Bibeltext eintauchen, wo es eben auch um diesen Wunsch der Mazedonier geht, noch ein ganz klein wenig zum Kontext. Ich habe mir eben vorgenommen, eine kleine Predigtserie zu halten über 2. Korinther, Kapitel 8 und 9. Und ich verzichte jetzt drauf, so den ganzen Kontext der Korinther-Gemeinde darauf einzugehen. Ich denke, die meisten kennen so in grobem Kontext Korinth eben eine damalige Hauptstadt, an einem Punkt, wo sehr viel Seefahrt oder sehr viel Handel getrieben worden ist. Die Stadt selber war geprägt von Sünde. Das hat sich auch auf die Gemeinde ausgewirkt. Im ersten Brief hat Paulus mit sehr deutlichen Worten auf die Korinther, auf ihre Sünden, auf ihre Verfehlung hingewiesen und gesagt, hey, ihr müsst wirklich umkehren und Buße tun. Ihr denkt zwar, ihr seid reich, aber leider seid ihr geistlich gesehen ziemlich arm und in vielerlei Sünden verstrickt. Der zweite Brief ist dann eher seelsorgerlich geschrieben. Die Korinther haben wohl auch ihre Schwachheit erkannt, haben auch Buße getan, Reue darüber. Und Paulus wollte sie dann jetzt eher stärken und ihnen Mut machen. Gerade im Kapitel 7 davor geht es noch darum, wie er eben sich darüber freut, dass es eben Reue und auch Buße in der Gemeinde gab. Und jetzt im Kapitel 8 und 9 widmete er sich dann einer Sammlung, die sie damals abgehalten haben für in die Not geratene Gemeinde in Jerusalem. Jerusalem war in der damaligen Zeit, wo jetzt der Brief auch geschrieben worden ist, tatsächlich von einer Hungersnot geplagt. Das wird uns auch in quasi externen Quellen berichtet. Und es gab ja auch die Verfolgung von den Christen. Und dadurch hatten die Christen kaum Möglichkeit, einer geregelten Arbeit nachzugehen, weil sobald jemand wusste, hey, der ist Christ, hat er gesagt, okay, die müssen wir ausschließen, die dürfen jetzt nicht für uns irgendwas Handwerkliches oder sonst was machen. Und so hatte dann die Gemeinden gerade und die Christen sehr viel Not gelitten und hatten es kaum geschafft, sich selber versorgen zu können mit dem, was sie für ihr Leben gebraucht haben und waren deswegen auf Hilfe von außen angewiesen. Und Paulus hatte bereits im ersten Korintherbrief, wir lesen das nachher noch in Kapitel 16, eben schon dazu aufgerufen, für die in Not geratene Gemeinde in Jerusalem zu spenden und dafür etwas auf die Seite zu legen. Und er wollte sich dann darum kümmern, dass es dann abgeholt wird und dann den Christen in Jerusalem zugutekommt. Und jetzt, ein paar Monate später war das vermutlich, kommt eben der Brief und er nimmt dann eben diese Anfrage nochmal auf. Und gerade eben bei den Korinther, weil er das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Aber lasst uns jetzt den Text gemeinsam lesen. 2. Korinther, Kapitel 8, die ersten 7 Verse. Wir wollen euch aber, Brüder, die Gnade Gottes bekannt machen, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Drangsal hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofft, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes, so dass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hat, nun auch bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ja, Vater im Himmel, bitte sprich du durch dein Wort zu uns. Gib uns Ohren zu hören und wirke du mit deinem Geist in unseren Herzen und verändere du uns. In Jesu Namen. Amen. Es gibt eine Agentur in Großbritannien, die jährlichen World Giving Index Report veröffentlicht. Fand ich ganz spannend zu sehen. Deutschland hat darin nur einen mittelmäßigen Platz, 37, obwohl wir nach wie vor zumindest aktuell noch auf einem, ja, zu einem sehr reichen Land auf dieser Erde gehören. Ich fand es dann ganz interessant, Indonesien, wo auch Matthias her ist, ist auf Platz 1. Es ist eher ein sehr armes Land und liegt doch auf Platz 1. Die haben, ich weiß jetzt nicht, wie sie genau die empirische Studie erhoben haben, aber sie sagen, dass 90% der Bevölkerung Indonesiens an wohltätige Organisationen spenden. Ich vergleiche jetzt so ein bisschen mit den USA. Zu den USA, da gibt es einfach viel mehr Umfragen und Studien, als es jetzt in Deutschland gibt, auch was jetzt wie die Christen spenden. USA, die liegen relativ weit vorne auf Platz 6. Und wenn man jetzt die ganze Geldsumme in Summe sieht, das ist auch das großzügigste Land der Welt. Aber nicht nur in Summe, sondern auch gemessen am Einkommen spenden Amerikaner mehr als 2,5-mal so viel wie die Briten zum Beispiel und mehr als 8-mal so viel wie die Deutschen, also im Verhältnis zum Einkommen. Und 12-mal so viel zum Beispiel wie die Japaner. Und einer Schätzung zufolge, fand ich auch interessant, entsprechen die privaten Spenden von den Vereinigten Staaten etwa dem gesamten Bruttoinlandsprodukt von Schweden. Und ich meine, es ist wirklich eine Hausnummer, da sind wir weit davon entfernt, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Aber trotzdem, wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dann sieht man auf der einen Seite, ja, die Christen dort, sie sind wirklich sehr großzügig. Aber doch, wenn man dann ins Detail schaut, so sagte eben dann eine Studie, ist es auch so, dass auch sie hinter dem zurückbleiben, was Gottes Wort übergeben lehrt. Für uns in Deutschland gilt es umso mehr, wie gesagt, USA Platz 6, wir liegen auf Platz 37, jetzt allgemein die ganze Bevölkerung. Aber nochmal, die freiwilligen Spenden für Amerikaner, die sie quasi spenden, auch ins Ausland spenden, liegt bei 44 Milliarden US-Dollar. Und es sind mehr als 33 Milliarden US-Dollar, die die USA, also der Staat selber, als offizielle Hilfe verteilt. ans Ausland. Und so tragen sogar in den USA die privaten Spender mehr zur Überseehilfe bei als die US-Regierung selbst. Und wenn man sich das natürlich jetzt noch weiter anschaut, dann sieht man auch, dass die Christen jetzt von der Gesamtbevölkerung gesehen diejenigen sind, die am meisten spenden. Das heißt, wenn man jetzt sich die Spenden anschaut, die an konfessionelle Institute oder Gemeinden, Missionsgesellschaften und so weiter geht, dann sind in den USA sind es eben die größten Spender. Und wiederum die Organisationen, die dann Geld weitergeben, auch zum Beispiel nach Afrika oder in Länder, denen es sehr schlecht geht oder die sehr von Armut oder Hunger betroffen sind, dann sind eben die meisten, von den 50 größten Wohltätigkeitsorganisationen in den USA sind 40 davon religiös motiviert. Und wenn man sich das eben anschaut, ist es so, dass die Religiösen ungefähr doppelt so viel spenden, wie jetzt Menschen ohne Religionszugehörigkeit, selbst für weltliche Belange. Es sind 2/3 der Menschen, die mindestens 2-mal im Monat einen Gottesdienst besuchen, spenden eben deutlich mehr als die Hälfte der Nicht-Kirchenbesucher. Das heißt, Christen tragen wirklich einen sehr großen Teil auch in Amerika dazu bei, um eben auch für dritte Weltländer zu spenden. Und geht da nicht nur um Spenden, auch in dem Report geht es eben auch darum, wie man sonst sich einbringt, wie man anderen Menschen hilft. Und in Amerika ist es so, ich habe es jetzt auch selber gesehen, als ich dort war, dass sie sehr viel Gemeinden eben auch zum Beispiel Nahrung spenden in Bevölkerungsbereichen, die einfach noch nicht mal sich das Essen leisten können. Es ist ganz anders wie in Deutschland, wo eigentlich das soziale Netz so groß ist, dass eigentlich niemand unbedingt hungern muss. In Amerika ist es anders. Das heißt, das sind auch die Christen, die in die Städte gehen, in die Armutsviertel gehen, dort Menschen mit Essen versorgen, die Notunterkünfte unterhalten. Ich glaube, 58% hatte ich gelesen, der Notunterkünfte werden von religiösen Gruppen unterhalten und sie haben auch sehr viel Programme für Alkoholentwöhnung und vieles anderes. Von daher kann man sagen, wow, die Christen, die sind wirklich toll, sie spenden viel, sie kümmern sich viel um Menschen und das ist auch wirklich etwas, was man sagen muss. Und in Deutschland ist es schon ähnlich. Es gibt auch in Deutschland so viele Gemeinden, die sich engagieren, wo man sagt, ja, das ist wirklich etwas, was wir hochhalten oder wofür wir uns auch darüber freuen dürfen, dass Gott uns da immer wieder auch ein Herz zum Geben gibt. Aber trotzdem, kann man sagen, auf der einen Seite, ja, das ist wirklich schön zu sehen, auf der anderen Seite sieht man auch Defizite. Ich fand es dann auch interessant in der Studie, die hat dann gesagt, wenn man jetzt die Spendenbereitschaft im Verhältnis zum Einkommen sich anschaut, auch so über die Zeit, was würdet ihr vermuten, wie viel Prozent vom Einkommen spenden Christen in Amerika ungefähr an für wohltätige Zwecke? Die Studie sagt, dass es ungefähr 3% sind. Und ja, das ist auch eine Zahl, die lange konstant geblieben ist, aber trotzdem sagt die Studie interessanterweise, war der Prozentsatz während der großen Depression zum Beispiel, also vor über 100 Jahren, höher als er heute ist. Das ist auch dann eben wo wir sagen können, ja, wenn wir doch nur Geld hätten, das ist etwas, was man häufig hört, dann würden wir auch mehr davon abgeben können, dann könnten wir auch einen höheren Prozentsatz davon abgeben, aber wenn man sich das anschaut, auch über einen längeren Zeitraum, dann ist es eben nicht der Fall. Und das sind eben diese 3%. Wenn man sich dann nochmal den Median anschaut, das ist dann auch, fand ich auch interessant. Also Median, wer Matheunterricht kennt, man reiht quasi die Zahlen von allen Spendern zusammen. Also jetzt vom Prozentsatz, der erste spendet 0, irgendwas Prozent. Und dann geht es hoch und der Median ist genau derjenige, der in der Mitte ist. Wie viel spendet der? Und der Median liegt bei etwas sogar unter 1%. Das bedeutet, es gibt einige, die deutlich mehr spenden und dann den Durchschnitt so hochheben, und dass der Median sogar nur bei 1% liegt, fand ich eben auch interessant. Die Studie hat dann auch gesagt, dass 20% der amerikanischen Christen gar nichts spenden. Und ich vermute mal, dass es in Deutschland nicht anders aussieht, sondern vielleicht sogar noch größer ist. Das heißt, sie spenden nichts an Kirchen, an Wohltätigkeitsorganisationen oder sonst irgendwohin. Wobei ich dann wiederum interessant fand, dass es auch eine Studie gab, die sagt, okay, 12% der Protestanten geben den Zehnten. Also nur 12% von, ja, sag ich mal, evangelikalen protestantischen Gemeinden geben nur 12% der Christen, die da hingehen, ihren Zehnten, und alle anderen deutlich weniger. Aber ja, lasst uns zu unserem Bibeltext kommen und uns überlegen, was hat das mit uns zu tun? Auf der einen Seite zu sehen, ja, wir Christen, wir sind schon ein großzügiges Volk und es ist auch was Schönes zu sehen, aber ist es das Geben, das uns auch die Bibel lehrt, wie wir geben sollen, oder was heißt großzügiges Geben überhaupt? Ich würde sagen, ja, christliche Großzügigkeit ist in gewisser Weise eine geistliche Disziplin, einfach freigebig zu sein und auch sein Geld in den Dienst Christi zu stellen. Es ist eine geistliche Disziplin. Einer der Gründe, warum Menschen nicht mehr geben, und das hört man immer wieder, ist, oder wir ertappen uns selber dabei, ist, dass wir sagen, ja, das ist etwas, da müssen wir uns von unserem Herzen leiten lassen. Weil wenn unser Herz uns dazu führt, mehr zu geben, dann werden wir auch mehr geben. Aber ich denke, das Problem ist, dass Geben eben auch eine gewisse Disziplin erfordert und wir es nicht komplett von unserem Herz abhängig machen dürfen. Auch wenn natürlich die Motivation wichtig ist, was auch später im Korintherbrief noch deutlicher wird, bedarf es eben trotzdem auch einer gewissen Planung. Es ist gut, eben auch einen Spendenplan, einen automatischen Abbuchungsauftrag zu haben und nicht einfach nur sagen, ja, ich fühle mich heute wirklich großzügig und deswegen überweise ich was, aber ja, wenn es an einem anderen Tag nicht so ist, dann ist es halt so und dann muss ich wieder warten, bis ich mich großzügig fühle, und das nächste Mal ist es dann vielleicht an Weihnachten, dass ich mich großzügig fühle. Und so sollen wir eben nicht mit diesem Thema umgehen, sondern geben es auch, ja, eine Disziplin. Es ist eine Disziplin, freigebig zu sein, gewisserweise Löcher in der Tasche zu haben, wo wir ja Geld oder Dinge durchrutschen lassen, um sie nicht zu horten, sondern um sie ja dem Reich Gottes zuzuführen und zu sagen, dass Gott es einsetzen soll. Großzügigkeit ist sozusagen das Gegenteil von horten. Ihr wisst alle, es gibt eine Gruppe von Menschen, die nicht in der Lage sind, irgendwas herzugeben, nicht mal Müll. Man nennt sie Messies. Und es ist wie so eine Zwangsneurose, es ist eigentlich ein Albtraum, wenn man Menschen sieht, die wirklich messy sind. Es ist einfach nur schrecklich, dass sie denken, ja, sie müssen alles behalten und sie können nichts loslassen, selbst wenn es Müll ist. Wenn man denkt, ja, irgendwann könnte es ja doch mal irgendwie gebraucht werden. Und Großzügigkeit ist eben genau das Gegenteil davon, das Gegenteil von Horten. Und heute in der Predigt soll es eben in dem Abschnitt ja um das Wesen, den Charakter der Großzügigkeit geben. Und wir fragen uns, wie sieht großzügiges Geben aus? Und drei Dinge sollen uns da, oder drei Punkte doch im Text führen. Wir schauen es uns auch an. Es geht im ersten Punkt, wo es im Vers 2 heißt, um die überfließende Freude, die Mazedonier in Zusammenhang mit dem Spenden hatten. Danach geht es um die Aufopferung. Uns wird berichtet, dass sie über ihr Vermögen hinaus geopfert haben, dass sie sich selbst ganz hingegeben haben. Und zum Schluss geht es dann um die Gnade, das Wort Charis, das hier eben auch als Liebeswerk übersetzt wird, dass es quasi eine Gnade ist, zu spenden. Aber starten wir mit dem ersten Punkt: großzügiges Geben und überfließende Freude bedingen sich. Ich hatte gerade schon kurz den Hintergrund erwähnt. Es hat sich Folgendes abgespielt: Jerusalem, Hungersnot, Christen haben Not gelitten. Paulus hat dazu aufgerufen, Geld für die Gläubigen zu sammeln. Und im Neuen Testament gibt es immer wieder quasi Bezüge zu dieser Sammlung, auch in anderen Briefen. Und für Paulus war das in der Zeit wohl ein wichtiges Anliegen, da zu unterstützen, dass die Gemeinde in Jerusalem versorgt wird. Ich möchte uns mit uns jetzt tatsächlich eben noch schnell in den ersten Korintherbrief Kapitel 16 zurückblättern, wo eben Paulus das erste Mal davon spricht in den ersten vier Versen. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinde in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlung durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, so sollen sie mit mir reisen. Hier im Kapitel 16 im ersten Korintherbrief spricht Paulus eben über die Kollekte an die Heiligen in Jerusalem und er spricht darüber auch in Römer. In Kapitel 15, da spricht er darüber, seine Pläne Rom zu besuchen und sagt dann in Vers 25, jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Das heißt, da hat er dann die konkreten Pläne und da war es dann wahrscheinlich so weit, dass er ihm kam und die Sammlung da mitgenommen hat. Und Paulus hat dabei die Gemeinde in Philippi gelobt. Philippi ist eben eine Stadt in der Region Mazedonien. Wir lesen hier eben in Kapitel 8 auch von Mazedonien. Das nutzt Paulus quasi als Beispiel für die Korinther. Er sagte dann und Korinth dagegen ist eine Stadt in Achaia. Also es kommt immer wieder auch hier Achaia, Korinth und Mazedonien, Philippi vor. Und er hat dann selber auch den Philippern gesagt, und ich glaube, das hat man dann eben auch im Predigttext von Markus. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. So war Mazedonien eben ein starkes Beispiel für Großzügigkeit, für großzügiges Geben. Und Paulus ja wollte, dass die Gemeinde in Achaia, wovon eben Korinth auch eine ist, ja diesem Beispiel der Großzügigkeit, wie es die Mazedonier hatten, nachahmen. Und so sagt er eben ein Kapitel weiter, in Kapitel 9, Vers 2, denn ich kenne ja eure Bereitwilligkeit, die ich den Mazedoniern gegenüber von euch rühme, dass Achaia seit dem vorigen Jahr bereit gewesen ist und euren Eifer hat viele angespornt. Das heißt, da dreht er das Beispiel um und sagt, auch ihr habt in Achaia in Korinth gesammelt und wart bereit zu geben und es hat auch wiederum die Mazedonier angespornt. Und ich denke jetzt nicht, dass Paulus da irgendwie so eine Strategie hatte, hey, wir spielen jetzt die Gemeinden gegenseitig aus, aber trotzdem ja, war es so, dass Paulus es genutzt hat, auch ja, dass sie sich gegenseitig anspornen. Er hat zu den Mazedoniern gesagt, hey, Achaia ist bereit zu geben, wie wir es gerade in Kapitel 9 gelesen haben. Und jetzt hier in Kapitel 8 sagt er, hey, seht euch die Mazedonier an. Sie haben sogar aus ihrer Armut herausgegeben. Sie waren freudige Geber. Folgt doch ihrem Beispiel nach. Und ich finde es schön zu sehen, wie er eben das betont hat, wie viel Freude die Mazedonier dabei gehabt hatten und sogar von der überfließenden Freude bespricht. Und ich denke, das ist quasi auch ja, für jemand, der über Geben predigt, etwas Schönes zu wissen. Es geht auch um Freude. Und gerade, ich hatte es schon am Anfang gesagt, wir wollen als Gemeinde jetzt nicht irgendwie den Eindruck erwecken, wir sind irgendwelche Bittsteller oder wir sind eine Organisation, die Menschen Geld aus der Tasche ziehen will, sondern es geht vielmehr darum, dass wir uns ja mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, wir persönlich, weil Geben eben etwas Gutes, was Förderliches ist und es ist etwas, was Freude bereitet. Gott möchte quasi, dass wir durch das Geben glücklicher werden. Gott möchte, dass wir fröhlich sind. Die Bibel sagt, dass Gott einen fröhlichen Geber liebt. Aber das heißt jetzt nicht, du sollst nicht geben, wenn du nicht fröhlich bist, sondern es soll dann viel mehr heißen, nee, wir sollen so lange geben, bis wir eben ein fröhlicher Geber sind. Die Mazedonier, sie sind von Freude übergeflossen. Und ja, ich denke, es kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie bei uns mit den Kindern. Wenn ich unsere Kinder rufe und sage, hey, kommt bitte alle her, räumt eure Zimmer auf, wie wir das samstags immer machen, dann ist plötzlich, oh, ich muss dringend auf Toilette oder der andere, oh, ich muss noch eine Hausaufgabe machen und oh, mein Bauch tut plötzlich so weh, ich kann jetzt gerade gar nicht. Also jeder sucht das Weite, aber wenn ich dann sage, hey Kinder, ich habe Eis gekauft, kommt alle her, jeder kriegt ein Eis und darf sich eins aussuchen. Dann sind sie aber schnell am Tisch und sie freuen sich drüber. Ich muss sie nicht überreden zu kommen, sondern es ist einfach klar, sie kommen, weil sie eben mit einer großen Freude kommen. Anders als wenn es darum geht, irgendwas erledigen zu müssen und dann, ach, jetzt komm endlich, jetzt war es aber auf Toilette. Das ist ganz anders. Und wenn es ums Geben geht, dann soll es eben dann der Gedanke sein, ja, wie wenn wir wie Kinder an den Tisch rennen, wenn es Eis gibt, mit so einer Einstellung sollen wir uns über das Geben Gedanken machen. Und was eben auch beeindruckend ist, ist, dass die Mazedonier quasi sogar drum gebettelt haben, was geben zu dürfen. In Vers 4 heißt es, und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Das heißt, ja, sie sind gerne gekommen an den Tisch oder sie wollten gerne sich daran beteiligen und hatten sogar zugeredet, noch mehr geben zu dürfen, obwohl alle gesagt haben, hey Leute, guckt euch, schaut euch mal um bei euch, es ist gerade auch nicht so gut, ihr habt auch mit Armut zu kämpfen und trotzdem haben gesagt, nee, aber uns geht es immer noch so gut, dass wir auch was geben können und wir wollen was geben. Das heißt, es gab da nicht die Notwendigkeit, da irgendwie einen Spenden- oder Fundraising-Beauftragten hinzuschicken, sondern sie hatten quasi darum gebettelt, etwas geben zu dürfen. Ich meine, wir kennen das vielleicht auch in bestimmten Notsituationen, wenn es irgendwie eine Naturkatastrophe gab, oder vielleicht auch, wenn es die Gemeinde wirklich einen ganz besonderen Bedarf hatte, man muss irgendwas Besonderes kaufen oder so, vielleicht bei manchen Gemeinden ein Gebäude oder so, wo dann Leute auch sagen, hey, ich möchte wirklich viel geben. Und ich meine, ja, der Kontext in 2. Korinther 8 ist eben auch der Kontext von der Hungersnot. Es war ein spezielles Ereignis, aber trotzdem denke ich, dass es dieselben Grundsätze sind, die wir auch für unsere regelmäßige Unterstützung von Gottes Werk in der Gemeinde, für die Unterstützung der Mission, der Evangelisation, vielleicht auch von Gemeindegründung anwenden dürfen. Oftmals ist ja so die Frage, wie fühlen wir uns, wenn wir uns vom Geld trennen müssen? Manchen geht es dabei so ein bisschen wie Eltern, die zum ersten Mal ihre Kinder irgendwo abgeben müssen, bei den Großeltern vielleicht mal über Nacht oder vielleicht am Anfang beim Kindergarten und man denkt so, oh, wird das gut gehen und mein Kind, oh, das wird mich doch so vermissen und oh, kann ich es auch wirklich alleine lassen und man geht einfach, tut sich schwer, sich zu trennen und schaut nochmal um die Ecke, ja, ich habe, glaube ich, ein Bein gehört, ich muss nochmal zurückgehen. Außer natürlich, man hat 5 Kinder, dann sagt man, hey, hier ist das Kind, wir holen es dann am Freitag wieder ab. Viel Spaß damit. Aber ansonsten ist es ja oft so, dass man sich schwer tut und manchmal ist es eben auch beim Geld so, man trennt sich schwer davon, aber lasst uns eher solche sein, die sagen, hey, wie die Eltern mit vielen Kindern, guck mal, da ist das Kind, viel Spaß damit. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn wir es dann wieder abholen. Aber dass wir eben auch gerne bereit sind, Geld zu spenden. Ja, und wir können uns wirklich selber fragen, ja, wann war es eigentlich das letzte Mal, wo ich ja so diesen Wunsch so vor Augen hatte, hey, was könnte ich denn jetzt unterstützen, wohin kann ich Geld geben? Und dann haben auch die Frage, was sagt es denn über unser Herz aus, wenn wir ja mutwillig geben, aber eigentlich gar nicht so rechte Freude empfinden? Oft ist es eines der Probleme, dass wir vielleicht denken, ja, das ist unser Besitz, das gehört uns. Und wir uns dann erstmal wieder besitzen müssen, nee, es gehört uns gar nicht. Gott hat es uns gegeben, um es zu verwalten. Ja, das ist dann eben die Frage, aber ja, haben wir diese Einstellung oder ist es bei uns oft so, dass wir eben keine Freude daran empfinden, anderen zu helfen oder uns gar keine Gedanken drüber machen, hey, wer ist denn in Not und wie kann ich helfen? Was ist mit der ja, Weltevangelisation, wie kann ich Missionare unterstützen oder wie kann ich Gemeindegründung unterstützen, wie kann ich aber vielleicht auch Hungernde unterstützen? Oder ist es bei uns so, dass das ein Thema ist, das uns eigentlich im Alltag so gar nicht betrifft und wir überhaupt keinen Gedanken quasi daran verschwenden? Gott möchte aber, dass wir fröhliche Geber sind. Und deswegen ist es eben auch wichtig für uns, dass wir ja einen Teil von dem, was wir haben, beiseite legen, für die Gemeinde und auch darüber hinaus beiseite legen. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass das Konzept des Zehnten wirklich ein gutes und auch ein biblisches Konzept ist. Auch wenn ich jetzt diese Predigt quasi nicht dem Zehnten widmen will, würde ich aber trotzdem zumindest sagen, selbst wenn wir jetzt nicht vom Zehnten überzeugt sind und sagen, hey, der Zehnte ist irgendwas Altes Testament, hey, wir sind im Neuen Testament, zwar unterschiedliche Sachen können wir jetzt nicht ganz so vergleichen, ja, okay, aber trotzdem müssen wir uns dann die Frage stellen, wenn aber der ärmste Israelit im Alten Testament, der noch nicht mal das Evangelium, der noch nicht mal das Kreuz Christi kannte, den Zehnten gab, und wir sagen, okay, das war zwar eine alttestamentliche Idee, aber hey, wir sind im Neuen Testament, wohin willst du dann damit eigentlich argumentieren? Willst du dann damit sagen, hey, wir sind zwar in einem reichsten Land und das auch noch in der reichsten Zeit? Früher, sag ich mal, gab es ein paar Reiche, alle anderen waren bettelarm. Wir sind in einer Zeit, wo quasi eine breite Bevölkerungsmasse sich quasi als in gewisser Weise als reich, zumindest als wohlhabend einordnen kann. Aber wir wollen dann sagen, hey, aber ich kann trotzdem und will trotzdem nicht einen höheren Prozentsatz des eigenen Einkommens abgeben als der ärmste Israelit, der noch nie das Privileg hat, überhaupt das Evangelium und Christus in dem Maße zu erkennen, wie wir es erkennen dürfen, gegeben hat. Aber wie auch immer, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht über den Zehnten sprechen und argumentieren, aber lass uns davon ausgehen, okay, wir legen einen Teil, 10% beispielsweise eben für die Gemeinde beiseite, dann soll das nicht heißen, das ist jetzt eine Obergrenze, sondern wir können das quasi auch so, wie wir das in der Bibel immer wieder sehen, eher als Art Untergrenze sehen, weil die Bibel immer sagt, ja, und es gibt aber auch Dinge, ja, wo wir noch zusätzlich was geben dürfen darüber hinaus. Beispielsweise für Projekte oder für Missionare, für Ausbildungsstätte, für Verlage oder andere christliche Werke. Und ich glaube, das Wichtige ist, oder was Paulus oder auch die Mazedonier so auszeichnet, ist, dass sie sich einfach immer wieder auch Gedanken darüber gemacht haben und bereit waren, dann eben auch was geben zu können. Ihr kennt alle ja den bekannten Worte, die Jesus gesagt hat, da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das bedeutet in erster Linie nicht, dass unser Schatz, unser Geld dem Herzen folgt. Es bedeutet vielmehr oder vorrangig das, dass unser Herz unserem Schatz folgen wird. Das heißt, ja, was ist das Geld für uns? Wo geben wir das Geld hin? Und kann das unser Herz dem quasi auch folgen? Und ja, wenn das uns wirklich ein Anliegen sein soll, einfach ein größeres Herz auch für das Reich Gottes, vielleicht für Evangelisation, für Gemeindegründung, für Armut zu haben, dann spend dahin und dann wirst du merken, dass auch dein Herz quasi dem folgen wird und du dann noch ein größeres Anliegen hast, was da passieren wird. Wenn du da regelmäßig Geld hinspendest, dann interessiert dich das mehr und dann ist es dir vielleicht noch wichtiger. Ja, in der Großzügigkeit der Mazedonier, da lag große Freude. Und ich glaube, das ist etwas, wo auch wir ja ganz konkret Freude und auch Segen haben können, wenn wir ja einfach immer wieder einen Betrag, so wie es die Korinther und auch Mazedonier getan haben, beiseite legen und sagen, hey, wie gesagt, wir haben einen Teil, den wir an die Gemeinde spenden, der ganz regelmäßig ist, aber dann könnte es auch eine Idee sein, einfach mal ein bisschen Geld auf die Seite zu legen, es muss gar nicht so viel sein, aber trotzdem hat man dann was auf der Seite, wo man dann irgendwie so eine Art Topf hat, wo man sich immer wieder neue Gedanken machen kann, hey, wofür kann ich das jetzt einsetzen? Ist da ein Prediger, wo ich denke, wow, der könnte Not haben, dem möchte ich das mitgeben? Oder ist es vielleicht etwas anders? Ich habe einen guten Artikel gelesen oder ein Buch und weiß, ja, die Missionsgesellschaft dahinter, der geht es auch nicht so gut, die kann auch Geld benötigen und ich kann dann einfach freigebig sein und aus diesem Topf, wo ich mir immer wieder was beiseite gelegt habe, einfach was nehmen und es jemand zukommen lassen, kann es auch einer anderen Person zukommen lassen, wo ich denke, ja, die hat gerade eine Not, vielleicht auch eine finanzielle Not. Und selbst wenn es dafür keine Spendenbescheinigung gibt, es ist okay, es bereitet Freude und es ist auch erlaubt, Geld zu spenden für etwas, wo es keine Spendenbescheinigung gibt. Aber wir sehen eben an den Mazedoniern und wir können uns selber überlegen, wie kann ich das auch in mir fördern, freigebig zu sein und dadurch selber auch Freude empfinden und Freude erfahren. Ein großzügiges Geben zieht Freude nach sich und man muss es wirklich erstmal probieren und tun, um es dann auch erfahren zu können. Aber natürlich führt großzügiges Geben auch zu einer gewissen Opferbereitschaft. Und das ist der Punkt, den wir uns als zweites anschauen wollen. In Vers 2 schreibt Paulus davon, dass die Mazedonier aus überfließenden Freude, aber in ihrem Fall auch aus extremer Armut herausgegeben haben. Sie haben nicht aus ihrem Überschuss herausgegeben und gesagt, boah, ich habe so viel, ich gebe von dem, was ich sowieso zu viel habe, weiter. Es war eben nicht das Weihnachtsgeld, was sie on top bekommen haben oder vielleicht sonst eine Bonus, eine Prämie, eine Steuerrückzahlung oder sonst irgendwie ein Fonds, eine Investition, die sie hatten, gesagt haben, hey, daraus gebe ich jetzt auch was den Armen. Sondern sie haben inmitten schwerer Bedrängnis herausgegeben und für sie war das wirklich eben ein Opfer. Mazedonien war eigentlich eine wohlhabende Provinz, aber in der Zeit haben sie eben selber auch unter Not gelitten. Und so gaben sie, wie es eben Paulus sagt, nicht nur nach ihren Möglichkeiten, sondern über ihre Möglichkeiten hinaus, wie wir es in Vers 3 lesen. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und ich denke, gerade auch wenn man das sieht, auch im Blick dann eben auch auf die Armut oder was man geben will, ist es eigentlich eine gute Sache, eben auch quasi eine Art Prozentsatz zu haben. Weil ich denke, Gott versteht auch, ja, dass manche Menschen im Verhältnis zu anderen eher reich und manche eher sehr arm sind. Aber es gibt natürlich auch viele dazwischen. Und ich meine, das Schöne ist, glaube ich, auch in Deutschland, dass eben viele da eher dazwischen liegen, dass wir natürlich auch ein paar sehr Reiche, ein paar sehr Arme haben, aber dass wir eigentlich auch viele haben, bei denen es dazwischen liegt. Und so ist es eben auch was Gutes, dass wir eben auch nach einem gewissen Prozentsatz geben. Und wenn man mehr Geld hat, dann ist eben der Prozentsatz auch ein höherer Betrag, als wenn man wenig Geld hat. Aber es ist eben was Gutes, was Tugendhaftes oder es zeugt auch von Treue, wenn wir eben regelmäßig geben, ist es Gott wohlgefällig. Aber es kann dann eben auch manchmal sein, dass man eben vielleicht auch einen Drang verspürt, ja, vielleicht doch mal mehr zu geben, über die Mittel hinauszugeben. Und das ist genau das, was wir eben bei den Mazedoniern sehen. Sie haben nicht eben in ihrem Reichtum gesagt, okay, guck mal, da sind jetzt ein paar Prozent davon, das gebe ich jetzt ab, wie wir es tun sollen, was wirklich eine gute Sache ist. Wir sollen darin treu sein. Aber sie haben jetzt in der Situation sogar darüber hinaus gegeben. Und es gab da sicherlich einige, so wie man das jetzt auch so zwischen den Zeilen liest, die gesagt haben, hey Leute, seid ihr wirklich sicher, das jetzt zu machen? Ist es wirklich so klug, dass du das jetzt machst? Das ist doch eher unvernünftig. Und ich habe das quasi auch für mich gefragt und gesagt, ja, das stimmt, das ist eigentlich wirklich sehr, sehr selten und kommt so gut wie nie vor, dass man über seine Verhältnisse hinaus gibt. Und wenn man es machen würde, dann hört man quasi schon die Stimmen, die sagen, hey, das kannst du doch nicht machen, das ist völlig leichtsinnig. Und ich glaube auch nicht, dass wir das irgendwie ständig machen sollten. Aber trotzdem denke ich, ist es gut, da zumindest eine gewisse Offenheit dafür zu haben und sich Gedanken dazu zu machen. Sich zu fragen, ja, dürfte der Herr uns jetzt dazu aufrufen, ihm ganz zu vertrauen und nicht nur aus unserem Überschuss zu geben, sondern sogar aus unserem über unser Vermögen hinaus, über dem, was wir denken, das ist jetzt eigentlich klug und sinnvoll. Und wir sehen im Neuen Testament, dass es quasi immer wieder darum geht, dass Großzügigkeit nicht daran gemessen wird, was die Gabe kostet, sondern daran, was sie dem Geber kostet. Das heißt, Großzügigkeit bemisst sich nicht am Wert der Gabe und sagt, boah, da hat jetzt jemand einen ganzen Sack Geld in Opferkassen gelegt, boah, das ist jetzt wirklich eine eine großzügige Gabe, sondern nein, es richtet sich vielmehr daran aus, was es dem Geber kostet. Daran wird die Großzügigkeit gemessen. Denkt an das Beispiel, das Jesus gemacht hat, und es auch seinen Jüngern, um es uns vor Augen zu führen. Er hat von einer Frau erzählt, einer Witwe, die hat ihre letzten zwei Münzen genommen und sie in den Opferkasten gelegt. Doch da hatten die Jünger es gesagt, hey, das war aber zu wenig. Und Jesus hat ihnen gesagt, guck mal, sie hat so viel mehr gegeben, weil sie hat nicht aus ihrem Überfluss gegeben, sondern sie hat quasi alles gegeben. Es soll jetzt natürlich nicht darum gehen, dass wir jetzt irgendwie über unser Vermögen jetzt ständig hinaus alles abgeben müssen. Aber trotzdem ist es eben gut, quasi ein Stück weit offen drüber zu sein und zu sehen, ja, was heißt denn Großzügigkeit? Großzügigkeit, da geht es nicht nur um die Gabe selber, sondern auch um das, was es uns als Geber kostet. Gott will sicherlich nicht, dass wir jetzt irgendwie alle verarmen, dass wir mittellos sind und quasi in dem Sinne der Witwe folgen müssen und sagen, ja, wir geben jetzt alles hin. Aber trotzdem ist es eine Überlegung wert, sich zu fragen, ja, was erfordert mich denn das Maß der Spende, die wir in das Reich Gottes einbringen wollen? Erfordert mich das irgendetwas, irgendeine Art an Opfer? Ist es mit irgendeiner Aufopferung verbunden? Erfordert das, was ich gebe, in gewisser Weise ein Verzicht, selbst wenn es jetzt nicht dazu führt, dass wir in völliger Armut landen oder dass wir in der Armut heraus was spenden müssen, aber ist trotzdem die Frage, ja, führt Geben für mich quasi zu einem Verlust, wenn ich bereit bin, ich gebe es weiter, es ist Gottes Willen, es gehört Gott und es ist okay, wenn ich dafür selber was verzichten muss, wenn es nicht nur aus dem Überfluss ist, sondern wenn es mich ein Stück weit auch trifft, wenn es dazu führt, ja, dass ich vielleicht nicht diesen Lebensstandard führen kann, den vielleicht andere führen, die nichts spenden, dass ich eben nicht ein gleiches Haus haben kann, die jetzt jemand haben könnte, der nicht spendet oder ein einfaches Auto fahren müsste, wenn es bedeuten würde, weniger in Urlaub zu gehen. Ja, was sind wir bereit quasi auch zu opfern, um eben großzügig zu geben? Wir können uns auch fragen, ja, was ehrt Gott dabei? Wird Gott dadurch geehrt, dass wir erst für uns selber sorgen und dann Gott das geben, was noch irgendwie übrig bleibt? Oder ehrt das Gott viel mehr, wenn wir sagen, hey, den ersten Teil gebe ich erstmal an Gott ab, dann ist das Gott und das, was dann noch übrig bleibt, da kann ich dann überlegen, ja, wie ich das restliche Geld dann einsetzen kann, selbst wenn es eben auch dazu führt, dass der Lebensstandard ein bisschen niedriger dann sein wird. Aber ja, diese Einstellung lässt eben auch oder öffnet ein bisschen dafür einen Blick, ja, ob Gott für uns wirklich ein kostbarer Schatz ist, für den wir bereit sind, alles zu geben. Ich finde es auch ganz interessant, dass es im Alten Testament die Formulierung der Erstlingsfrüchte gibt. Es sind die Erstlingsfrüchte nach einer Ernte, die man Gott als seinen Anteil gab. Man sagt, hey, guck mal, das Erste, was ich bekomme von meinem Ertrag, von meinem Einkommen, das ist erstmal Gott, das ist seins. Das heißt jetzt nicht, dass es andere nicht seins ist, wir sind für alles Verwalter, aber das Erste geben wir ganz, oder haben sie im Alten Testament als Erstlingsfrucht ganz konkret direkt an Gott abgegeben. Ich habe mir auch überlegt, ja, ich möchte das auch mehr noch mit meinen Kindern besprechen, damit sie von Anfang an ja sich darüber freuen und an diesen Gedanken gewöhnen und sagen, hey, guck mal, wenn ich was bekomme, dann soll der erste Teil davon direkt Gott gehören. Ich möchte es auf die Seite legen und ich möchte es auch irgendwo hinspenden. Für Taschengeld zu sagen, hey, einen Teil davon nehme ich weg, mach's in eine andere Kasse und das möchte ich überlegen, wo ich es hinspenden kann. Aber auch beim ersten Job, Zeitungsaustragen oder sonst irgendwo, klar ist es vielleicht hart, ich habe jetzt wirklich mal hart gearbeitet, habe das erste Mal 10 Euro verdient und soll da jetzt einen Teil davon wegnehmen, aber trotzdem ist es gut, diese Gedanken zu haben und zu sagen, ja, ich möchte das Erste, das Beste direkt Gott geben und es soll in seinen Dienst gestellt werden. Die Erstlingsfrucht. Und ich denke, ja, es ist wirklich etwas, was Gutes ist, was zum Segen ist, dass Gott zuerst bekommt, das, was am besten ist, so wie es auch im Alten Testament beschrieben wird. Und ich denke auch, dass die allermeisten von uns auch danach immer noch mehr als genug haben, als das, was wir brauchen, um ja, ein einigermaßen gutes Leben führen zu können. Und ich denke, es ist auch klar, und ich schließe mich da auch mit ein, dass nur wenige ja wirklich so aufopferungsvoll spenden werden wie die Mazedonier. Und doch können wir wirklich drüber nachdenken und uns selber fragen, ja, wie können wir Gott das Erste, wie können wir ihm das Beste geben, anstatt dass wir mehr so eine Art Flohmarkt-Mentalität haben und sagen, hey, okay, ich muss Gott mal wieder was geben. Ah, mal sehen, was ist noch in der Garage, was ich nicht mehr benötige. Ah ja, gut, das ist etwas, was ich vielleicht noch abgeben kann, wo ich vielleicht noch ein bisschen Geld dafür bekomme, dann kann ich das ja Gott geben. Ich denke nicht, dass es gut ist, wenn das unser Umgang mit Geld ist, dass wir Gott wirklich auch konkret geben wollen, dass das, was dann zum Schluss noch irgendwie übrig ist und sagen, okay, ich kriege im Monat mein Geld und jetzt warte ich mal, ich muss ja einkaufen, essen, dann muss ich hier was und da ist was kaputt gegangen und dann möchte ich ja hier noch den Urlaub buchen und jetzt schauen wir mal am Ende, wenn da noch ein bisschen was übrig geblieben ist, naja, komm, dann kommt das in die Spendenbox. Nee, so sollen wir eben nicht denken, sondern wir wollen sagen, guck mal, das Erste, das Beste, das gebe ich erstmal Gott beiseite. Und dann schaue ich mal, wie ich doch in den Alltag komme mit dem, was noch übrig ist und wie ich das so gestalte, dass es eben immer noch eben sehr vernünftig und passend ist. Und deswegen denke ich auch, es ist egal, wie viel man verdient, ob man ein festes Einkommen hat oder ob man Student ist oder eine Ausbildung macht. Immer wenn man Geld einnimmt, kann man eben einen kleinen Teil davon. Und bei manchen ist es vielleicht wirklich nur ein winziger Teil, an dem man dann geben kann. Und klar könnte man sagen, hey, es macht doch keinen Unterschied, ich bin Student. Selbst wenn es jetzt bei mir ein Prozentsatz ist, es ist ein super winziger Betrag und für die Kirche macht das doch gar keinen Unterschied, ob ich jetzt monatlich noch 5 Euro spende oder nicht. Ja, das mag wahr sein. Vielleicht macht's für eine Gemeinde keinen Unterschied, aber doch macht's für das Herz einen Unterschied, ob wie wir drüber denken und ob wir eben den ersten Teil Gott geben oder nicht. Auf der anderen Seite gibt's natürlich auch Sprichwörter über eine Ameise, wie sie arbeitet. Oder andere Sprichwörter, die darum gehen, wie wir sparen und dass Sparen etwas Gutes ist. Und es ist auch wirklich etwas Gutes. Wir sollen verantwortungsvoll mit unserem Geld umgehen. Wir sollen auch in die Zukunft investieren und damit weise sein. Aber doch gibt es auch eine Gefahr, dass wir zu vorsichtig werden und dass es quasi eine Angst wird, boah, ich könnte auch jetzt zu viel Geld zu früh ausgeben und das Geld könnte ich vielleicht anders dann noch besser einsetzen. Aber ich denke, wenn wir Gott den ersten Anteil geben, dann ist es nichts Falsches, dann ist es nichts, was zu viel sein kann und wir können Gott nicht übervorteilen, sondern es ist eben etwas Gutes, was eben auch ein Segen auch für uns persönlich nach sich sieht. Wir haben uns angeschaut, großzügiges Geben und Freude bedingen sich. Großzügiges Geben bringt auch Aufopferung mit sich und jetzt im letzten Punkt möchte ich noch drauf schauen, dass großzügiges Geben ja auch Gnade widerspiegelt. Wenn wir uns insgesamt Kapitel 8 und 9 anschauen, dann fällt uns auf, in den deutschen Übersetzungen ist es ein bisschen schwerer zu sehen, dass Gnade eigentlich eines der Schlüsselwörter in diesen beiden Kapiteln ist. Gnade, das Wort, also das Charis, ist eben aber auch ein Grund, warum Jan predigt über so etwas, ja, vielleicht Unbeliebsames, doch etwas sehr Schönes in sich birgt. Denn die Predigt übergeben soll eigentlich dazu dienen, nicht, dass wir irgendwie mit Schuldgefühl nach Hause gehen und denken, oh, ich hätte vielleicht doch wieder mehr spenden müssen und wir denken, oh, ich, Achtung, jetzt aber auch nicht in der Gesetzlichkeit abdriften, sondern Paulus möchte uns mit dem Thema viel mehr aufzeigen, dass es eigentlich die Gnade ist, die im Vordergrund auch von großzügigem Geben steht. Und die Gnade ist es eben, die auch ein Leben lang währt. Ja, Paulus will uns zeigen, wie viel Gnade Gott uns geschenkt hat und wie wir dann im Geben auch Gnade weitergeben dürfen und wie sich im Geben Gnade widerspiegelt. Ich habe es gerade gesagt und deswegen ist es das Schöne, dass Gnade das Schlüsselwort auch ist, wenn es um Spenden geht, dass es eben nicht in erster Linie darum geht, hey, das ist ein Befehl, ihr spendet jetzt, oder es ist eine Pflicht, wo ich jeden Tag dran erinnert wird, oder es ist eine Art Schuld, die ich irgendwie erfüllen muss. Es ist eine Art Gesetz. Nee, es geht in erster Linie um Gnade. Es ist in erster Linie Gnade, wenn wir geben, wenn wir großzügig geben. Und so kommt eben das Wort Gnade 10-mal in den beiden Kapiteln vor, in Kapitel 8 und 9. Und 4-mal davon kommt Gnade nur in unserem Predigttext, den wir heute gelesen haben, Kapitel 8, Vers 1 bis 4 vor. Und es ist eben dieses griechische Wort Charis. Vers 1 heißt es schon, wir wollen euch, aber ihr Brüder, die Gnade Gottes bekannt machen, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Oder in Vers 4, und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürfen an der Wohltat und an dem Liebeswerk und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Also Luther übersetzt es mit Wohltat. Und wie gesagt, das Wort Wohltat oder eben auch Liebeswerk wird aus dem griechischen Wort Charis, was eben Gnade, Gunst bedeutet, übersetzt. Es ist eben Gnade, Gunst oder eben auch eine Gabe. In Vers 6 schreibt er wieder davon, da heißt es, so haben wir Titus zugeredet, dass er wie zuvor angefangen hatte, nur auch diese Wohltat, also dieses Charis unter euch zu vollenden. Und dann in Vers 7, wie ihr aber alle in allen Stücken reich seid im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat oder bei diesem Liebeswerk. Wenn wir jetzt dagegen in den Römerbrief schauen, da heißt es in Vers 6, wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade, wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben, wenn wir einen Dienst haben, so geschehe im Dienen, wer lehrt, diene in der Lehre, wer mahnt, diene in der Ermahnung, wer gibt, gebe in Einfalt, wer vorsteht, tue es mit Eifer, wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Ich meine, es verhält sich mit den meisten Gaben im Neuen Testament so, dass Gaben einerseits etwas ist, was Gott uns in besonderer Weise zuteilt, also unterschiedlich, aber gleichzeitig ist es eben auch etwas, was wir alle erstreben. Und ich denke auch beim Geben, dass es in gewisser Weise eine Gabe ist, also dass es auch eine Gabe des Gebens gibt, dass es Menschen gibt, denen Gott ja noch mehr ins Herz gegeben und sie damit gesegnet hat, mit einem Herzen, das einfach freigebig ist, das immer wieder gerne bereit ist, Geld abzugeben, um anderen Menschen zu helfen. Und es ist großartig, wenn man diese Gabe hat. Aber dennoch, wie Paulus auch in Vers 7 sagt, ist es etwas, worin wir uns anspornen sollen, damit wir in dieser Gabe des Gebens wachsen können. Ich lese uns nochmal Vers 7, aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk, also diese Gnade, dieses Charis, bei euch reichlich ausfallen. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, was Paulus hiermit sagen will. Er sagt den Korinthern, hey, ihr zeichnet euch in vielen Dingen aus, die wirklich gut sind, im Glauben, im Wort, in der Kenntnis, in allem Eifer, sowie in der Liebe. Das ist wirklich was Großartiges, toll, dass ihr euch darin so auszeichnet. Aber es gibt noch eine weitere Sache, in der ich möchte, dass ihr euch auch auszeichnet. Wie es dann eben im Ende von Vers 4 heißt, eben diesem Akt der Gnade des Gebens. Paulus war, glaube ich, insgesamt besorgt, dass das Spenden in Stocken geraten war, die Sammlung, das Beiseitelegen und dass das Versprechen, das sie in 1. Korinther 16 gegeben haben, dann doch nicht vollbringen und vollenden würden. Und daher hat Paulus dann den Titus losgeschickt, um die Sammlung wieder aufzunehmen. Wir haben es in Vers 6 gelesen, so haben wir Titus zugeredet, dass er, wie er zuvor angefangen hat, nun auch diese Wohltat unter euch vollende. Die Mazedonier, die waren in all ihrer Armut und Bedrängnis oder trotz ihrer Armut und Bedrängnis immer noch bemüht und sie haben auf die anderen geschaut, auf die Bedürftigkeit der anderen. Die Korinther dagegen hatten begonnen, mehr auf sich selber zu schauen. Es war eins der großen Themen im ersten Korintherbrief, die Geistesgaben. Die Korinther hatten sich sehr damit beschäftigt, mit Zungenrede, Prophetie, Weissagung, Offenbarung und anderen Gaben, die die Leute in der Versammlung begeistern konnte. Und deshalb sagt Paulus hier in 2. Korinther 8, okay, ihr habt wirklich viele Gaben und es ist auch was Tolles, dass ihr eine Menge tun könnt. Aber guck mal, diese Gabe des des Gebens vernachlässigt nicht. Lasst uns nicht nur auf die Gaben achten, die sich in unserer Mitte zeigen, sagte der Korinther, sondern kümmern wir uns auch viel mehr um Gaben, die auch dazu führen, dass anderen damit gedient wird, wie jetzt eben hier konkret der Gemeinde und den Christen in Jerusalem. Ich denke, auch für uns als Gemeinde ist es schön, dass wir grundsätzlich, glaube ich, eben auch diese Einstellung haben, dass wir auch ja durch die Gabe des Gebens ausgezeichnet werden wollen. Und ich glaube, wir auch als Gemeinde wollen eben auch nicht nur für uns als Gemeinde da sein, sondern langfristig auch eine Gemeinde sein, die auch anderen hilft, die ein großzügiges Missionsbudget hat. Und wir wollen auch anfangen, konkret monatlich auch etwas weiter zu spenden. Aber natürlich geht es für uns als recht kleine Gemeinde, wir sind auch nur eine Gemeindegründung, erstmal darum, dass wir auch unsere eigenen Finanzen überhaupt selber leisten können. Aber das heißt auch, dass wir persönlich von uns wegblicken und dass wir auch hin auf eine Gemeinde blicken und einfach auch großzügig sind in dem, wie wir geben und das Geben auch als Art Liebeswerk, als Gnade sehen. Dennoch wollen wir natürlich aber auch von Anfang an als Gemeinde wiederum uns schon auch Gedanken machen, wie wir zumindest einen Prozentsatz haben, den wir auch weitergeben können. Und uns soll es auch wichtig sein zu sagen, okay, wir schauen auch nicht nur als uns als Gemeinde, sondern wir sind auch bereit, anderen weiterzugeben. Und deswegen ja, ist es ein wichtiges Thema, gerade zu sagen, hey, Geben und Gnade hängt so eng zusammen. Und wir können auch uns fragen, wenn wir so auf unseren Besitz schauen, wie stehen wir dazu, wie sehen wir das, wie geht es uns, wenn wir auf unser Konto schauen oder wenn wir eine Gehaltsabrechnung bekommen und sehen, ach, guck mal, das ist der Betrag, den ich jetzt verdient habe. Denken wir dann an Gnade, denken wir dann, oh wow, hey, das ist jetzt ein toller Betrag, das ist ein tolles Liebeswerk, das ich einsetzen kann, oder denken wir da viel mehr an den Besitz als solches. Wenn wir etwas an die Gemeinde überweisen oder vielleicht einen Dauerauftrag einrichten oder aber auch was an Missionare oder an Christen in Not oder an irgendwelche anderen christlichen Institute überweisen, denken wir dann, oh wow, ich verteile jetzt Gnade, ich verteile eine Liebesgabe und bereitet uns das dann Freude. Wie gesagt, wir müssen nicht warten, bis wir Lust dazu haben. Paulus hat gesagt, hey, ich bringe Titus mit, okay, er kommt und er wird dafür sorgen, dass die Sache zu Ende gebracht wird, die Sammlung. Und deswegen ist es auch ja wichtig, unsere Einstellung, da Dinge zu Ende zu bringen. Und klar können wir sagen, hey, wir wollen aber da keine Heuchler sein. Wir wollen nicht irgendwie etwas machen, wo gar nicht unser Herz dabei ist. Das hört man oft so sagen, hey, ich möchte kein Heuchler sein. Und ja, die Einstellung, wie wir geben, ist sicherlich wichtig. Aber man muss auch dazu sagen, es hängt nicht davon ab, ob man sich dabei besonders wohlfühlt oder nicht, sondern es geht da viel mehr um Reife. Und ich glaube, es gibt eine große Gefahr, das ein Stück weit zu missverstehen. Man hört oft so, ja, wenn ich ein Christ bin und ich tue Dinge, auf die ich gar keine Lust habe, dann bin ich ein Heuchler. Ich würde sagen, nein, das ist es nicht, sondern wenn du sagst, dass du etwas tust und du tust es dann nicht, dann ist es eine Heuchelei. Aber wenn du betest, wenn du spendest, wenn du deinen Glauben mit anderen teilst, wenn du zum Gottesdienst gehst, auch wenn es dir mal nicht danach ist, dann ist es keine Heuchelei, sondern dann spricht man viel mehr davon, erwachsen zu sein, ein reifer und erwachsener Christ zu sein. Paulus hat den Korinthern nicht gesagt, ja, wartet, bis ihr die Gabe des Gebens habt und gebt dann, so wie ihr euch geleitet fühlt, wie ihr euer Herz sich fühlt. Er hat vielmehr gesagt, hey, ich möchte, dass ihr euch auch in diesem Bereich auszeichnet, dass dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen wird. Paulus ist dennoch vorsichtig bei dem Thema. Wie gesagt, er hat sie nicht damit motiviert, aus Scham heraus oder aus Angst oder vielleicht auch ja, aus einem Gesetz heraus zu geben, sondern er hat sie damit motiviert zu sagen, hey, es ist eine Gnade zu geben, etwas zu geben, es ist ein Liebeswerk. Die Mazedonier haben das eben gezeigt, dass die Gnade, die sie empfangen haben, dass sie dieses Anliegen hatten, die weiterzugeben, Freude dabei zu haben, auch wenn es Aufopferung bedeutet hat. Und er möchte eben, dass auch die Korinther diese Liebesgabe vollbringen und dadurch weiter in der Gnade wachsen. Ich denke, viele von uns hier sind freudige und großzügige Geber. Viele von uns aus unserem Überfluss heraus, manche vielleicht sogar auch aus der Not heraus, also über ihr Vermögen hinaus. Einige von uns sind vielleicht nicht so besonders gut in der Gabe des Gebens und ich schließe mich da nicht mit aus. Ich habe noch einen weiteren Blickwinkel zum Schluss, um darüber nachzudenken. Wenn man vom Geben spricht, kann man auch sagen, ja, sind wir da eher ein Damm oder ein Wasserrad? Sind wir ein Damm, der staut und zurückhält? Er bildet schon ein Reservoir. Und es ist so ein Bild, wenn wir sagen, hey, wir wollen das Wasser behalten und uns See schaffen. Und das Ziel soll schon auch dazu da sein, dass sich alle darin erfreuen können, vielleicht drin schwimmen können, aber es soll eben mein See sein. Und so ist es manchmal auch, wenn es um Besitz und Geld geht, dass manche von uns, dass wir wie so ein großer Stausee sein wollen. Das Geld ist da, aber nichts davon geht so einfach an mir vorbei, sondern ich möchte quasi so lange wie möglich und so umfangreich wie möglich die Kontrolle darüber behalten. Oder wollen wir lieber ein Wasserrad sein, wo das Wasser reinkommt, aber auch direkt durchfließt, aber dadurch das Wasserrad in Bewegung bringt, dass es sich drehen kann, dass es antreibt, dass es motiviert, auch quasi wie Strom erzeugt, während sich das Wasser dreht und bewegt. Und ja, dass auch wir sagen, hey, es ist Gnade, die reinkommt und ich möchte auch Gnade anderen weitergeben. Und wir können dabei auch auf Jesus schauen. Jesus hat sich sogar Löcher in die Hand schlagen lassen. Da ist es wahrscheinlich nicht zu viel verlangt zu sagen, ich möchte zumindest Löcher in der Tasche haben, wenn es darum geht, das Geld, das wir bekommen, das uns anvertraut ist, auch wiederum weiterzugeben in sein Reich. Es geht dabei um Gnade, Gnade, die Gott uns in Christus quasi in tausendfacher Weise geschenkt hat. Wir sind in Christus gesegnet mit jedem geistlichen Segen, aber auch mit materiellen Dingen werden wir so gut versorgt und es ist ja, eine unverdiente Gnade, die wir in Christus empfangen haben, aber die uns auch dazu befähigt, Gnade und Liebesgaben weiterzugeben. Weil wir sagen, hey, es kommt nicht auf das Materielle an, ich muss es nicht für mich horten, ich habe letzten Endes nichts davon, sondern Christus ist mein größter Schatz und ich kann bereit sein, diese irdischen Dinge abzugeben, weil ich weiß, wenn ich Christus habe, habe ich alles. Und wenn es dazu dienen kann, dass andere dadurch noch mehr Gnade erfahren, dass dadurch das Reich Gottes gebaut wird, dann ist es was Gutes, wenn ich da eher zu löcherig bin, als dass ich da zu viel festhalte, weil wir eben wissen, unser größter Schatz ist Christus und unser Herz soll eben bei ihm sein. Und es soll sich auch immer wieder darin zeigen, wie wir mit Geld umgehen, indem wir gerne geben, mit Freude geben, aufopferungsvoll geben, auch wenn uns mal nicht danach ist. Ja, nicht nach einem Anfall von Scham, weil wir sagen, boah, sondern eben aus Gnade, weil wir sagen, hey, wir wollen es nicht zurückhalten, sondern in dem, ja, wie uns Jesus auch begegnet ist und was er für uns getan hat, sind wir gerne bereit und sehen sogar als Vorrecht an, dass wir ja auch diese Gnade und auch das, was wir haben, mit anderen teilen dürfen. Ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir ja für dein Wort und ja für die vielen Gaben. Ja, bitte hilf uns auch ja in diesen Tagen und auch Wochen, ja, dass du dich in uns regst und dass wir ja uns auch in diesem Akt der Gnade, der Liebesgabe auszeichnen dürfen. Ja, du hast uns so viel gegeben und du hast ja auch uns persönlich, auch als Familie viel gegeben und ja, wir wollen wirklich beten, dass wir mit Eifer und auch mit Freude das, was du uns gegeben hast, auch für die Gemeinde und die Verbreitung des Evangeliums unter allen Völkern, auch für die Stärkung der Gemeinde einsetzen dürfen, zu deiner Ehre, Herr. Amen.